Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, von Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wir stellen uns unter zwei Verse aus dem Psalm dieser Woche, aus Psalm 31, die Verse 8 und 9, wie sie auch im Gottesdienstblatt abgedruckt sind. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele. Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, lehre uns durch dein Wort. Leite uns durch dein Wort. Tröste uns durch dein Wort. Hilf uns durch dein Wort. Sende uns dazu deinen Geist zum Hören und Reden um Jesu Willen. Amen. Liebe Geschwister, der 31. Psalm, aus dem diese beiden Verse genommen sind, ist ein ganz vielfältiges Gebet. Er schwappt wellengleich hin und her und auf und ab. Martin Luther sagt sinngemäß über diesen Psalm: Der 31. Psalm ist ein Lob- und Dankpsalm und zugleich auch ein Bet- und Bittpsalm und auch ein Trostpsalm. Da siehst du, wie es hin und hergeht und auf und ab in ganz unterschiedliche Richtungen. Luther sagt weiter, der Psalm geht mitten hinein in inneres Zagen und Schrecken und äußere Anfechtung und Not, in denen Gott tröstet und aus denen Gott erlöst. Der 31. Psalm bildet zugleich so etwas wie ein Tor hin zur Passionszeit. Ein Tor, das am Anfang schon auf das Ende des nun kommenden Weges am Karfreitag deutlich hinweist. Denn Psalm 31, Vers 6 ist nach Schilderung des Evangelisten Lukas das letzte Wort, das der sterbende Gottessohn Jesus Christus am Kreuz betet, wenn er sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Dieser vielfältige 31. Psalm, den auch wir eben zu Beginn in Teilen miteinander gebetet haben und aus dem der heutige Sonntag zudem auch noch seinen Namen hat, dieser 31. Psalm kann uns so in unserer Nachfolge Jesu ein wertvoller Begleiter werden. Also gerade dann, wenn wir durch Not und Elend und Leid hindurchgehen, die wir erleben. Besonders kostbare Verse sind dabei die zwei, die wir eben gehört und mitgelesen haben. Für einen, der in Bedrängnis und Angst ist und zu Gott fleht, fangen diese Verse allerdings recht eigentümlich an, wenn es da zu Beginn von Vers 8 heißt, ich freue mich und bin fröhlich. In Angst? In Elend? In Not, ich freue mich und bin fröhlich. Dass das kein Galgenhumor und auch keine gute Miene zum bösen Spiel ist, zeigt der Grund, den der Psalmdichter David für seine Freude nennt. Denn er betet ja, ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, Gott. Da ist also Lobpreis mitten im Leid. Da hat David Angst, da ist er von Not bedrängt, da zittert und zagt er und sagt doch, aber Gott, du bist gut. Da verstummt das Erheben des Herrn nicht unter allem Klagen und Bitten und Flehen. Und das ist ein wichtiger Hinweis, ihr Lieben. Das ist ein entscheidender Fingerzeig auch für dich und mich in unserer Lage, in allem, was uns schwer wird. Und dort, wo wir Hilfe suchen und wo wir dem Herrn unser Herz ausschütten und ihm unsere Not bringen und sie ihm hinlegen, da gilt den Lobpreis nie verstummen lassen in allem Flehen und Bitten. Denn wenn wir da zwischendurch immer wieder lobpreisen, dann ist das ein guter Blickwechsel, den wir nie zu oft wagen können. Das ist ein wohltuendes Aufsehen auf Gott, dass unser Augenmerk weg von unserem Elend, auf das wir starren, lenkt, hin auf unseren starken Herrn. Und es tut dann unserer Seele wohl. Denn wenn wir uns im Lob Gottes daran erinnern, was unser Herr Großes getan hat und Großes tut für alle Welt im Allgemeinen und für uns ganz persönlich, dann beginnt über dem Lobpreis unser Herz langsam vor Freude und Dankbarkeit zu hüpfen und neu gewiss zu werden, dass Gott bestimmt auch jetzt helfen wird, in meinem Elend, in meiner Not. Einer der großen alten Erweckungsprediger aus dem 19. Jahrhundert, Charles Haddon Spurgeon aus England, sagt es wie folgt: Auch im dringendsten Flehen sollen wir immer wieder einmal innehalten, um den Herrn zu preisen. Solche Ruhepausen, da wir uns an Gottes Gnade weiden, sind keine verlorene Zeit. Das Lob Gottes hält uns nie im Flehen auf. Es stärkt uns vielmehr mächtig darin. Also, immer wieder innehalten, Gott loben und preisen, in allem flehen und beten. Das tut gut. Lob und Preis sind zugleich aber auch etwas, ihr Lieben, was Gott gebührt, was wir ihm schuldig sind. Denn er ist ja wirklich gut und gütig und gnädig. Also wenn wir ihn preisen, dann tun wir das nicht nur aus Pflichterfüllung, sondern aus gutem Grund loben wir ihn. Weil Gott wirklich so wunderbar ist. Und David, hier in diesen beiden goldenen Versen, zählt nun auf, was Gott tut. David sagt als erstes: Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, Gott, dass du mein Elend ansiehst. Wir werden da an etwas ganz Wunderbares erinnert. Wir werden daran erinnert, dass unser Gott, dem wir dienen, zu dem wir gehören, dem wir folgen, dass unser Gott kein Gott ist wie andere Götter, die vornehmlich mit sich selbst beschäftigt sind, in ihren Tempeln und auf ihren Thronen. Unser Gott ist kein Schönwettergott, der die guten Tage mitnimmt und sich bei aufziehendem Unwetter in seinen Himmel verkrümelt. Unser Gott ist kein Gott, der für unsere tiefsten Nöte und Probleme nichts übrig hätte und darüber hinwegsieht oder sie ignoriert. Nein, David bekennt hier: Unser Gott ist ein Gott, der hinsieht, der sich unserem Elend und unserer Not zuwendet. Und wir alle wissen schon, wie gut das tut, wenn wir das in unserem Leben durch einen Menschenbruder oder eine Menschenschwester erfahren, dass wir in unserem Elend, in unserer Not, in unserem Zittern und Zagen gesehen werden. Dass jemand sich uns zuwendet. Dass jemand unserer Not nicht ausweicht, selbst wenn er genauso hilflos ist wie wir, einfach da ist und uns beisteht und uns sieht. Wie gut tut das? Wie viel mehr ist es tröstlich zu wissen, dass Gott unser Elend ansieht. Dass ihm das wichtig ist, dass ihm das nicht gleichgültig ist, dass ihn das interessiert. Dein Elend, deine ganz persönliche Not. Gott sieht sie. Was für ein Grund, ein guter Grund zum Lobpreis und ihm dafür zu danken. Doch damit ist noch nicht genug. David fährt zweitens fort, indem er sagt: Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, Gott, denn du kennst die Not meiner Seele. Wenn man es recht bedenkt, ist das eine ungeheuerliche Aussage, die hier in diesem Vers steckt. Sagt sie uns doch, dass unser Gott unsere Not nicht nur sieht, quasi aus sicherer Entfernung und Distanz sie wahrnimmt. Nein, er geht mitten hinein in Not und Elend. Er macht unser Leid, dein Leid, zu seinem Leid wortwörtlich und ganz persönlich. Das Wort kennen und erkennen, das überlesen wir hier viel zu schnell. Und wir denken vielleicht, ja, das meint Gott. Gott nimmt das wahr und Gott weiß irgendwie schon, dass ich hier Not habe. Und er übersieht das nicht. Wenn wir es so verstehen, nehmen wir das Wort viel zu leicht. Wie tief das geht, was hier gesagt ist, wie sehr Gott selbst sich hier mit unserem Elend verbindet, wird deutlich, wenn wir das Wort so verstehen, wie es gemeint ist. Da heißt es schon in 1. Mose 4, ganz am Anfang der Bibel, und dann sinngemäß immer wieder über die ganze Bibel hinweg, ähnlich, und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Adam erkannte Eva. Sie wurden eins, die beiden. So tief, so sehr nimmt Gott sich unserer Not an. Er wird eins mit ihr. Schau auf Jesus am Kreuz. Und jedes Mal, wenn du das tust, dann siehst du, was sich mit Worten eigentlich nicht beschreiben lässt. Jesus kennt unsere Not. Er wird eins mit ihr. Um noch einmal Spurgeon dazu zu zitieren, er sagt: Der Herr Jesus kennt in einziger Weise alle unsere Seelennöte. Wenn kein anderer in unserem Kummer eindringen kann, weil er ihn nicht aus Erfahrung versteht, taucht Jesus mit uns in die tiefsten Tiefen. Er hat ein volles Verständnis für das bitterste Herzeleid, weil er es einst selbst empfunden hat. Jesus ist ein Arzt, der sich auf jeden Fall auskennt. Ihm ist nichts neu und fremd. Wir können mit allem zu ihm kommen. Mit wirklich allem. Und wir werden immer zutiefst verstanden werden. Ist das nicht ein Grund, Halleluja zu singen? Gott sei Lob und Preis. Gott sieht und Gott kennt unsere Nöte. Und als wäre das jetzt noch nicht genug, schließt David noch mit einem dritten Grund zum Lobpreis Gottes an und sagt schließlich: Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, Gott, denn du übergibst mich nicht in die Hände des Feindes, du stellst meine Füße auf weiten Raum. So ist unser Gott. Er übergibt uns nicht in die Hände unserer Feinde. Wenn dich einer in der Hand hat, dann bist du seiner Willkür vollkommen preisgegeben. Dann kann er mit dir machen, was er will, wenn er dich in der Hand hat. Schrecklich. So, sagt David, so ist es aber mit allem, was uns bedrängt und zusetzt, gerade nicht. Es fühlt sich zwar bisweilen so an, als hätten Not und Schuld und Sünde und Elend und Krankheit und Versagen und Virusgefahr und Tod uns im Griff. Haben sie aber nicht wirklich. Wo wir zum lebendigen, dreieinigen Gott gehören, da löst er mit seiner Kraft jede noch so eiserne Faust, die uns packt, dass sie uns am Ende freigeben muss. Für alle Kinder Gottes gleicht jede Not einem Gefängnis mit offenen Türen. Und vor diesen offenen Türen bietet sich unseren Füßen, so hat es Martin Luther schön ausgedrückt, ein breiter Fluchtweg, auf dem wir hinwegeilen können. Gott holt uns am Ende aus jeder Not heraus. Nicht mal der Tod wird uns halten können. Er muss uns freigeben, weil unser Herr viel, viel, viel stärker ist als er. Mann, was für ein Trost! Was für eine Freude, was für überaus gute Gründe, Gott zu loben, immer wieder, auch in allem Bitten und Flehen und Klagen. Gottes Lob darüber nur nicht vergessen. David erinnert uns durch sein praktisches Beispiel im Psalm 31 daran. Wenn wir also nun, liebe Geschwister, in diese Passionszeit gehen, durch dieses Tor hindurch auf den Weg nach Golgatha, und wenn diese Passionszeit uns wie im letzten Jahr auch schon ein ganzes Stück weit auch persönlich eine Passionszeit ist, die Schweres mit sich bringt, wenn wir da in diesen Wochen dem Herrn Jesus folgen und ihm unser gemeinsames und unser ganz persönliches Kreuz nachtragen auf seinem Kreuzesweg, dann lasst uns bitten, dann lasst uns beten, dann lasst uns klagen und rufen, so wie es uns um unser Herz zumute ist. Aber lasst uns immer wieder auch Gott loben und Gott danken und Gott preisen, dass er so gut ist. Für seine großen Taten, von denen wir leben. Für seine Güte und Gnade, die uns tiefen Trost und echte Hilfe bringen. Lasst uns das nicht vergessen. Zum Schluss will ich dazu ein letztes Mal den alten Erweckungsprediger aus Großbritannien zitieren, der am Ende erstaunlich aktuell wird. Er sagt: Gelobt sei Gott für die Freiheit. Bürgerliche Freiheit ist wertvoll. Religiöse Freiheit ist kostbar. Geistliche Freiheit aber ist unschätzbar. Bleibt uns diese geistliche Freiheit, so können wir Gott in allen Drangsalen preisen. Denn die Macht der Gnade und Güte Gottes ist jeder Not gewachsen. Ja, noch mehr. Sie macht die Not zur guten Gelegenheit, die Herrlichkeit der Güte und Gnade Gottes zu offenbaren. Amen.